Herzlich willkommen bei Inside Speaking.
Wir sind Miriam und Jingsi und coachen Menschen für öffentliche Redeauftritte.
Und hier sprechen wir über Trends, Tricks und Totalausfälle aus der Welt des Public Speaking.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Guten Morgen, Miriam.
Guten Morgen, liebe Jingsi. Schön, dich zu sehen.
Yo.
Ich bin ganz gespannt, über was sprechen wir denn heute?
Ja, also ich habe mir gedacht, ich habe mal einen Text mitgebracht, eine Rede, die so live mal gehalten wurde. Und zwar nicht nur irgendwo, sondern vor versammelter Presse, irgendwo mitten in Deutschland. Naja, vielleicht nicht ganz mitten in Deutschland, sondern vielleicht im südlichen Deutschland. Die Rede hat es zu einer, naja, vielleicht ein bisschen traurigen oder zu einer humoristischen Berühmtheit geschafft, denn die war etwas speziell und wahrscheinlich werdet ihr jetzt alle sofort gleich merken, wer hier gesprochen hat. Ich fange mal an.
Bin gespannt.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, also ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Hauptbahnhof in München. Also schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, also wenn Sie sich mal die Entfernung anschauen, wenn Sie sich Frankfurt ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Gate zu finden. Und wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen quasi in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Josefstrauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Starten Sie Ihren Flug. Und das ging noch weiter. Aber ich erspare uns den Rest. Ja, Miriam, du weißt, wer hier gesprochen hat.
Ja, natürlich. Wir sind mitten in Bayern gelandet. Ich selbst habe ja auch mal in München gelebt, eine Zeit lang. Und es ist natürlich Edmund Stoiber, der dieses, ich will schon sagen, legendäre Zitat da rausgehauen hat.
Ja, Edmund Stoiber wollte für den Transrapid werben. Wir hatten irgendwann, ich glaube in einem ähnlichen Zeitraum, gab es auch nochmal so eine tolle Ausführung zum Problembär. Ich finde, der Mann war immer für ein paar lustige Versprecher oder solche langen Schachtelsätze und Konstruktionen gut. Und jetzt muss man sagen, blitzintelligenter Mann. Ich glaube, Jura summa cum laude abgeschlossen und so weiter und so fort. Der kann denken, der kann vermutlich auch sprechen. Aber ich möchte jetzt über ein Thema reden, das er nicht hinbekommen hat, meiner Meinung nach, in seiner politischen Laufbahn. Und das war das Thema Klarheit.
Also, großartiges Thema. Ich liebe es.
Und das Schöne ist, ich kenne es von mir ja auch mit seinen eigenen Themen, mit dem, was einem selber wichtig ist. Es ist manchmal so schwierig, klar zu sein, weil es uns so wichtig ist, weil unser Gehirn so viele Gedankengänge zu unserem Thema hat, dass wir uns in Verästelungen verschachteln, dass wir es besonders gut erklären wollen, dass wir an Zweigstellen tiefer in die Materie reingehen, als wir es eigentlich wollen in dem Moment. Und so kommt es oft zu Unklarheit. Und ich wollte heute mal gerne darüber sprechen, wie man vielleicht es schafft, und vielleicht ist schon so ein erstes Wort, ein Füllwort nämlich, was wir rauslassen sollten, damit Sätze klar werden, damit Kommunikation und Sprache klar wird. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich spiel mal den Ball rüber. Was denkst du?
Ich habe schon mal einen ersten Gedanken dazu, denn ich glaube, es fängt im Kopf an. Ich würde mal die These raushauen, klare Gedanken, klare Worte. Denn wenn wir im Kopf wissen, wo wir eigentlich hinwollen, was ist unsere Kernbotschaft, was ist das, was mir in dem Satz am wichtigsten ist, dann können wir auch auf den Punkt kommen. Und ich hole dich mal so ein bisschen rein in meinen Vormittag, denn irgendwie passt es zufällig sehr gut zu dem, wo ich irgendwie gerade stehe. Ich bin quasi hier gerade auf gepackten Koffern, habe gleich noch einen Anschlusscall, dann springe ich in den Zug nach Frankfurt, gebe da Seminar für eine knappe Woche und bin dann auf dem Weg für 2 Wochen nach Dubai in den Urlaub. Das heißt, du kannst dir vorstellen, diese Logistik.
Den Koffer will ich sehen.
Was muss ich? Ich habe das war eben die Challenge. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich reise ja am liebsten mit möglichst wenig Gepäck. Das heißt, ich habe nur so einen
Wer denkt sich denn, ich hätte hier gerne 17 Koffer und 18 Blockflöten dabei. Aber gut, mach weiter.
Na, die Leute soll es auch geben, aber ich habe nur so einen mittelgroßen Koffer jetzt für diese 3 Wochen und eine ein bisschen größere. So Handtasche, und das war echt eine Challenge, diese Klarheit zu haben, Was brauche ich wann? Auf was verzichte ich? Und vor allem heute folgt mein Tag einem sehr stringenten Zeitplan. Ich muss sagen, ich bin so klar und so super in Time, sodass wir es heute auch noch zu dieser wunderbaren Podcast-Folge hier zusammen geschafft haben. Und das hilft total. Ich habe mir gestern den Plan gemacht, habe mich einmal sortiert. Okay, was passiert morgen an diesem Tag? Was ist wann wichtig? Mache ich normalerweise nicht so, ist klar. Aber an so einem Tag ist es eben besonders wichtig.
Ist ja krass, ja, und ich muss dir voll recht geben. Also ich hänge immer noch so ein bisschen gedanklich bei dem Koffer, dem mittelgroßen Koffer für 3 Wochen. Das ist jetzt für mich schwierig, weil du sagst, du gibst eine Woche Seminar, also Workshops ganz täglich.
Na, vier Tage.
4 Tage, guck mal, das sind ja schon mal 4 Outfits. Also Unterhose müsstest du wechseln wahrscheinlich. Wahrscheinlich den Rest auch nochmal.
Ja, hätte ich mir schon so vorgenommen.
Und dann ja noch ein paar mehr Unterhosen für 2 Wochen Urlaub. Wie hast du es geschafft? Hast du dir dann wirklich so einen Klamottenplan geschrieben? Ist das deine Kleid gewesen? Oder sind es eher die groben Entscheidungen? Ich entscheide mich gegen 7 Outfitwechsel im Urlaub und beschließe jetzt, dass ich mit meinen 3 Lieblingsteilen irgendwie mal durch mindestens 5 Tage komme. Was ist deine Entscheidungsgrundlage hier gewesen?
Also meine Entscheidungsgrundlage war, ich nenne mal das Stichwort Capsule Wardrobe und vielleicht können wir das auch gleich noch irgendwie auf die Kommunikation wieder rüber beziehen. Also wie kannst du möglichst viele Teile untereinander so kombinieren, dass du mit möglichst wenigen Teilen möglichst viele Outfits rausbekommst und zwar Dinge raussuchst, die du eben sowohl im Seminarkontext als auch im Urlaub tragen kannst. Das ist gar nicht so einfach übrigens. Noch dazu habe ich den kleinen Zwischenhack, dass ich noch rein vom Gewicht her, aber das sollte trotzdem reichen, ein paar Sachen bei meiner Schwester noch lassen kann, die ich nochmal dazwischen, aber auch für 2 Tage sehe. Also auch da muss ich ja irgendwas anhaben.
Die Schwester, naja, bei der Schwester da drücken wir mal 3 Augen zu.
Ja, oder man klaut sich irgendein Outfit aus ihrem Schrank, das geht halt auch bei uns.
Das habe ich früher auch immer gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch 2 ältere Schwestern, da geht das besonders gut. Aber das ist ein gutes Ding. Eigentlich können wir damit direkt auf die Kommunikation überschwenken. Also was haben jetzt Edmund Stoiber und dieser Kleiderschrank gemeinsam? Ich glaube, Edmund Stoiber hätte sich mal ein bisschen auf seine 2 Lieblingsteile fokussieren sollen. Und man hatte so das Gefühl, das war, um nochmal ein anderes Bild zu benutzen, der hat sich in so ein kleines Bötchen gesetzt, hat sich ein Ruder genommen und ist irgendwo wild über den Teich geschippert und wusste eigentlich gar nicht genau, wo er hin wollte. So klang das so ein bisschen. Ich soll jetzt irgendwas hier zum Transrapid sagen und es geht halt irgendwie schneller. Und es ist halt irgendwie unkomplizierter. Aber dann ist er abgebogen nach London, nach Paris, nach überall. Und Flughafen, Bahnhof, Flughafen, Bahnhof. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin ich gerade hören sollte. So, was hätte er in der Kleiderschrank-Analogie besser machen können?
Ja, ich glaube, dieser Fokus ist genau das, was du angesprochen hast. Also, wo will ich hin? Wo starte ich? Wo ist mein Startpunkt? Und wo soll es enden? Wo will ich hin? Das sagen wir ja auch immer wieder in einer Rede, dass der Anfang und das Ende super wichtig ist. Ich würde persönlich immer die meiste Zeit darauf verwenden, einen guten Anfang und einen guten Schluss vorzubereiten. Denn dann fällt es viel leichter, das aufzufüllen. Und dann weiß ich auch, wenn ich weiß, von wo ich komme und wo ich hin will, dann kann ich auch die Strecke dazwischen sehr logisch auffüllen. Und das hat bei ihm total gefehlt, diese logischen Ketten, sondern er hat sich dann so in so Loops dazwischen verloren und so Seitenwegen und Strängen. Und das ist natürlich total verwirrend.
So richtig,
was würdest du sagen? Was hättest du ihm geraten, wenn du ihn damals beraten hättest?
Lass sein, Bruder. Aber nein, ich hätte, ja, also natürlich Anfang und Schluss, ich bin voll bei dir, würde ich bei jedem Redner sagen, das muss sitzen. So. Also du gehst nicht vor Fernsehkameras, du gehst nicht auf eine Bühne, du gehst nicht in ein Meeting, du gehst nicht in ein Interview, wenn deine Key Message nicht klar ist und du weißt, wie mache ich denn zumindest den Anfang. Dann hätte ich ihm zum Beispiel geraten, dass er einen schönen Zeitvergleich machen sollte. Also was ich bei dem Thema wichtig finde, worum geht's denn hier eigentlich? Es geht um Zeiteinsparung. Er will ja dafür werben, dass dieser Transrapid eine super tolle Idee ist. So, ne, wir wissen alle, wenn sowas gebaut wird, also ich meine, ich sitze hier in Köln, oder hier Berliner Flughafen bei dir. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn größere Baumaßnahmen in der Stadt umgesetzt werden sollen. Das ist ja in der Regel nicht so schön für uns Bürger. So, Aber wir wollen ja was über das Ergebnis wissen. Und dafür wollte er motivieren. So, was ist denn das, was wir daran toll finden? Also was finden die Menschen, denen er das vermitteln wollte, daran toll? Naja, die Zeitersparnis. Und darauf mehr einzugehen, vielleicht sogar ein kleines Rechenbeispiel zu machen, also nicht nur von irgendwelchen 10 Minuten zu reden, sondern zu sagen, im Moment brauchen Sie, um vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen zu kommen, weiß ich jetzt nicht, wie lange es war, meinetwegen eine halbe Stunde.
Ja, schon. Na, ich glaube, sogar fast ein bisschen länger, würde ich vermuten.
Na, künftig schaffen Sie das in einem Drittel der Zeit. Und wenn wir uns mal vorstellen, wenn Sie jeden, weiß ich nicht, so und so viel Mal im Jahr 30 Minuten oder 20 Minuten einsparen, was könnten wir mit der Zeit dann alles Schönes anstellen? Ja, also wirklich da mal einen Vergleich zu schaffen. Was kann man denn in so einer Zeit? Ja, also klar, jetzt nicht in der Zeit, aber eine halbe Stunde, das ist Zeit für ein gutes Gespräch. Eine halbe Stunde, das ist Zeit für ein, weiß ich nicht, ne? Also so Zeit mit ihren Kindern. Eine halbe Stunde, das ist, ich weiß es nicht, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber so dieses Ding mal hochzuspinnen und zu sagen, wie viel wird hier denn wirklich eingespart? Was sind jetzt halt einfach diese krassen Vorteile für die Bevölkerung? Und die Sätze hatte er einfach nicht parat liegen. Und das hat man so richtig gemerkt. Ein, zwei klare Argumente dafür und Benefits oder auch den Pain klarer zu benennen. Ja, das, was gerade irgendwie, das ist doch, wir sind so eine Weltstadt, ja, mir san mir, die Münchner. Wir sind so eine Weltstadt. Kann doch nicht sein, dass die Reise vom Hauptbahnhof zum Flughafen länger dauert als mit einer Bimmelbahn durch, weiß ich nicht, durch die
Oberbayern.
Karibik. Durch Oberbayern. So, ne, wir brauchen was, was für uns, was der Modernität unserer Stadt gerecht wird oder was unserem Status als Standort oder was auch immer. Also ich finde, es gibt ja schon ein paar wichtige Sachen, die er da hätte nennen können. Aber diese klaren Argumente dafür hat er in dem Moment nicht parat. Und da muss man auch jetzt mal vielleicht ein bisschen entschuldigend sagen, klar, Politiker haben irgendwie jeden Tag ganz viele Themen auf der Agenda, müssen über unfassbar viele Dinge reden. Vielleicht ist nicht jede Rede dann auch gleich gut vorbereitet. Aber so ein wichtiges Ding, ja, da hätte ein bisschen mehr Zeit, Ruhe und Gehirnschmalz reinfließen können. Wie fange ich es an? Was sind meine wichtigsten Kernsätze, die auch in der Presse abgedruckt werden dürfen? Und was ist das Ende zu dem ganzen Ding?
Und ich finde, es kommt ja bei ihm noch eine Sache dazu. Ich finde, er hat ja zum Beispiel auch nicht die deutlichste Artikulation. Korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe. Und natürlich ist auch die Sprechweise, also die Art, wie du einen Satz artikulierst, wie deutlich bist du in dem, wie du es aussprichst oder nuschelst du das einfach so weg? Wie setzt du Pausen? Wie setzt du Betonungen? Auch das sorgt dafür, dass es verständlicher und klarer ist, wenn wir zuhören, oder?
Ja, du hast vollkommen recht. Vor allem gerade das Thema Pausen. Bei diesem Ding, da war keine einzige Pause. Und da hätte ich ihm gewünscht, hol doch mal kurz Luft. Streng doch mal kurz deine Gehirnzellen an und feuer dann einen guten Satz. Und das ist ein wichtiges Ding für alle, die öffentlich sprechen. Wir meinen ja immer, wir müssen jede Pause füllen. Ist übrigens auch der Grund, warum Leute M sagen. Also wenn du jetzt, der du zuhörst, die du zuhörst, ein M- oder Ä-Sager bist, dann liegt das vermutlich daran, dass dein Gehirn diese Stille füllen will, dass du diese awkward, diese peinliche Stille, die du als Redner empfindest, mit etwas meinst, füllen zu müssen. Und das Krasse bei Reden ist, musst du gar nicht, sondern
ja.
Die Pausen machen das Ganze manchmal schöner, sie sind das Salz in der Suppe. Klar, wenn jetzt jemand so redet, dass nach jedem dritten Wort immer eine Pause kommt, dann penne ich ein. Aber wenn Pausen zu einer richtigen Stelle kommen, nach einem wichtigen Satz, nach etwas, was mal sacken darf, nach einem wichtigen Statement, nach einer rhetorischen Frage, sodass ich sie innerlich beantworten kann, ja, dann machen sie total Sinn. Und das hätte ich Eddie Stoiber in dem Moment auch mal gewünscht, dass er nicht meint, ich muss jetzt hier mich einfach weiter um Kopf und Kragen reden. Und ja, der bayerische Akzent, den finde ich ja sogar ganz charmant. Aber ich gebe dir recht, das war so eine Kombi aus allem, wo man gemerkt hat, na, das geht jetzt völlig nach hinten los.
Ja, und ich habe übrigens noch eine gute Nachricht zu Pausen. Die fühlen sich für euch immer viel länger an wie fürs Publikum. Also ich kenne das auch von mir selber, dass wenn wir in dieser Anspannung sind, dass wir dann denken, Boah, da musste ich jetzt kurz nachdenken. Das ist ja eine halbe Ewigkeit gewesen. Das Publikum ist schon eingeschlafen. Und dabei war das eine ganz normale Denkpause. Also da auch sich zu entspannen und zu denken, wenn es ein bisschen länger dauert, die Leute sind in der Regel entspannt und wollen euch zuhören. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr eine etwas längere Pause macht.
Ja, ich muss gerade an einen wunderbaren Kollegen Frank Asmus denken. Der ist ja Regisseur, berät auch große Unternehmen in Kommunikationsstrategien. Und der hat zum Beispiel mal eine Rede auch gehalten und da hat er ein Storytelling gemacht und da geht es um eine Situation, wo jemand im Publikum sich bei einer seiner Reden wiederum getriggert fühlt. Also er steht auf der Bühne, erzählt gerade was und es geht so ein bisschen auch um ein heikles Thema. Lass mich überlegen. Es war so ein bisschen mit politischem Inhalt. Und da ist jemand im Publikum aufgesprungen und hat seiner Wut irgendwie gerade mal freien Lauf gelassen, weil er anderer Meinung war. Und jetzt erzählt Frank Asmus die Geschichte und er macht dabei unfassbar viele Pausen. Also ich versuche es mal so ein bisschen nachzumachen. Er sagt, und der fühlte sich getriggert von meinen Inhalten und der springt auf und ruft wild etwas rein. Und das ist mir schon mal passiert. In einem Vortrag, da hatte sich auch jemand leicht getriggert gefühlt von den Inhalten, die ich da mitgebracht hatte. Und da bin ich einfach zu der Person hingegangen, habe mich zu ihr hingestellt und in die Stille gehört. Und das mache ich jetzt auch wieder. Ich gehe von der Bühne runter. Der Mann befindet sich hinten links in dem Saal. Und ich gehe weiter durchs Publikum und ich stelle mich zu ihm. Und wir schauen einander an. Und er macht da so lange Pausen, das ist einfach so witzig. Mhm. Und man will richtig wissen in diesen Pausen, wie geht's jetzt weiter? Ich kürze es ab. Es war wirklich in dem Moment so, dass sie sich einfach nur angeschaut haben. Und er geht noch einen Schritt näher und auf einmal umarmen sich die beiden, weil sie einfach gemerkt haben, okay, hier stehen eigentlich nur zwei Menschen einander gegenüber. Es ist egal, wir sind vielleicht mal unterschiedlicher Meinung. Und das hat der Frank in einem Storytelling so krass mit so wirklichen Pausen in die Länge gezogen, dass wir wirklich live dabei sind in dieser Erzählung und die ganze Zeit wie bei einem spannenden Buch wissen wollen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist es denn ausgegangen? Also keine Angst vor Pausen ist eine ganz klare Sache und die trägt immer zur Klarheit bei, weil du als Redner, du weißt, was du sagst oder du weißt, was du gerade gesagt hast. Für dich ist der Gedankengang logisch. Aber beim Publikum muss er erstmal runtersacken, verarbeitet werden, ankommen. Und da hilft eine Pause beim Gegenüber für Klarheit zu sorgen. Ah, ich habe dich verstanden, ich weiß, was damit gemeint ist. Das ist zum Beispiel ein Indikator für Klarheit für mich.
Ja, unbedingt. Und ich finde, das können wir auch, glaube ich, als Beispiel ganz gut verlinken, mal dieses Video von Frank, wo er diese Geschichte erzählt. Ich kenne das auch, habe es auch gesehen und es ist mir auch in Erinnerung geblieben. Es ist ja immer spannend, was merken wir uns und was merken wir uns nicht. Und das Interessante ist, dass er natürlich auch mit der Pause geschafft hat, die Situation auch so wiederzugeben, wie sie auch wirklich war. Weil er hat die ja auch auf der Bühne dann wirklich gemacht. Und deswegen kommt es natürlich dann auch im Storytelling so wirkungsvoll rüber. Ich habe gerade mal nachgedacht, was sind denn noch so Faktoren für Verständlichkeit? Vielleicht jetzt auch für euch, die ihr zuhört, worauf könnt ihr denn so ganz konkret achten, wenn ihr verständlicher und klarer sprechen wollt? Vielleicht tragen wir mal so ein paar Sachen zusammen.
Oh ja, lass uns mal ein bisschen da reingehen.
Also ich habe eine Sache, das sind die Substantive versus Verben. Das fällt mir immer wieder auf, wenn wir dann so in so einem, zum Beispiel auch so Amtsdeutsch, wenn es sehr bürokratisch wird, das kann man sich mal durchlesen, da wird es auffallen, die Umsetzung des Beschlusses der Sache XY, Aktenzeichen XY und so weiter, und dann sieht man schon, wie viele Nomen, Substantive sind da in diesem Satz und natürlich ist dadurch auch wenig Bewegung drin.
Ja.
Verben bringen immer eine Sache in Bewegung. Und das ist schon mal eine Sache, auf die man achten kann. Manchmal kann man ja auch wirklich ein Substantiv ganz konkret durch ein Verb ersetzen.
Naja, also hier hätte ich jetzt auch gesagt, wir haben die Maßnahme umgesetzt. So, statt die Umsetzung der Maßnahme zum Beispiel.
Ja, genau, richtig. So einfach geht es dann manchmal schon.
Ja, und das ist immer so das Ding, dass man merkt, es wird viel klarer, wenn man, und auch was hier auch passiert ist, wir haben die Maßnahme umgesetzt, ist auch nochmal besser als die Maßnahme wurde umgesetzt. Also aktiv versus passiv ist auch ein Ding für mehr Klarheit. Ja, dass man einfach schaut, wie kann ich denn den Satz möglichst kurz, on point wirklich formulieren. Und das muss man nicht zwingend bei jedem Satz tun, den man sagt in der Rede, aber schon bei den wichtigen Dingen, ja. Also das, was du willst, was beim Gegenüber hängen bleibt, oder wenn du in einem Meeting klar kommunizieren willst, dann wirklich zu sagen, ja, also einen Satz zu bringen, der kurz, prägnant und einfach gestaltet ist, damit es nicht einen Interpretationsspielraum drumherum gibt, wie könnte das denn jetzt gemeint sein?
Ja, und du hast gerade schon gesagt, auch kurze Sätze. Ich habe mal in einem Seminar hat das jemand gesagt und ich fand das ganz schön, das habe ich mir gemerkt, und zwar den Slogan oder das Motto Mut zum Hauptsatz. Das fand ich großartig, weil genau dieses Subjekt, Prädikat, Objekt. Es kann so einfach sein, manchmal brauchen wir gar nicht mehr. Und eben nicht noch wie beim Transrapid, das ist ja, glaube ich, das Beispiel der
Nebensatzkonstruktion.
Nebensatzkonstruktion.
Korrekt.
Da mal drauf zu achten, kann ich einfach einen Hauptsatz machen? Und wie kann ich es kürzer packen? Und wir haben zwei andere Sachen jetzt schon gesagt, natürlich eben Substantive versus Verben und aktiv und passiv. Also ich glaube, das sind alles Dinge, da kann man auch zum Beispiel bei einer Rede, wenn man sich jetzt wirklich einen Text geschrieben hat, ja auch danach nochmal durchgehen. Also ich finde es auch total in Ordnung, wenn man nicht im ersten Schritt sofort an alles denkt, sondern das sind ja wirklich so ganz klare Komponenten. Da kann ich ja einfach nochmal drüber schauen, wo ist jetzt hier ein besonders langer Satz? Kann ich den irgendwie kürzer machen? Mhm. Kann ich da ein Komma rausnehmen?
Ja, das finde ich sowieso eine geschriebene Rede im Gegensatz zu einer gesprochenen Rede. Wir sind irgendwann mal im Deutschunterricht anscheinend dazu erzogen worden, dass es schön ist, wenn wir ganz viele Nebensätze irgendwo bilden. Aber im Gesprochenen ist es oft schöner, die sind kürzer. Und mal eine Rede mit mehr Punkten und weniger Kommata zu bauen, ist ganz klug.
Ich habe einen Gedanken noch zu dem Thema Kommata. Und zwar habe ich da auch mal einen schönen Satz gesehen. Den würde ich euch auch gerne noch mitgeben. Und zwar ist das ein Satz von einem Copywriter gewesen. Also das ist jemand, der Werbetexte schreibt, die natürlich verkaufen sollen. Also da ist es besonders wichtig, wirklich jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und der hat immer so eine Regel geteilt und hat gesagt, jedes Komma kostet 10 Euro.
Das ist ja mega.
Und ich liebe das, weil man sich dann wirklich nochmal hinterfragt, okay, möchte ich die jetzt ausgeben oder kann ich die vielleicht einsparen?
Ja, und das Schöne ist, es gibt auch Sätze, die funktionieren total gut, wenn sie länger sind, weil man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und den Satz wirklich ausgestaltet. Aber in der Regel lieber kürzer texten. Jedes Komma 10 Euro finde ich großartig. Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das ist jetzt hier ein Doppelpunkt übrigens, was mir auch noch aufgefallen ist. Doppelpunkt. Ne? Also statt,
ja.
Mir ist gerade auch noch aufgefallen, dass wir Folgendes tun sollten. Mir ist Folgendes aufgefallen. Es gibt auch noch Worte, die Sätze unklar werden lassen. Wie zum Beispiel, ich glaube, vielleicht. Diese ganzen relativierenden Dinge. Und ich selber erwische mich ganz häufig dabei, weil ich mich ganz oft hinterfrage und denke, habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen? Deswegen tendiere ich manchmal dazu zu sagen, also ich glaube, wir sollten das so und so machen. Ich will niemandem auf die Füße treten. Ich bin immer an Gemeinschaft, Verbindung interessiert. Und deswegen merke ich ganz oft, dass ich so diesen verbindenden Weg gehe, dass ich nicht meine Meinung, meine Idee ins Zement gießen will. Aber manchmal wollen wir das ja. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht sagen, ich glaube, wir könnten jetzt mal gemeinsam essen gehen. Wenn du jetzt gerade wirklich essen gehen willst, dann sag, ich möchte, dass wir gemeinsam essen gehen. Ja? Oder lass uns doch gemeinsam jetzt essen gehen. Also nur mal eine Kleinigkeit, dass man diese Relativierungen rausnimmt, dass man die vielleicht mal irgendwo streicht. Sozusagen gibt es auch. Es gibt so viele Füllwörter. Es gibt Füllwörter, die etc. sind oder sonst irgendwas. Ja, oder also ganz viele, wenn ihr mal drauf achtet, ihr werdet merken, es gibt so viele Füllwörter, die wir nutzen, die einen Satz abschwächen, wo es gar nicht nötig ist. Manchmal ist es völlig richtig, wenn man wirklich, finde ich, ernsthaft nachsinniert, ich glaube, ich bin deiner Meinung oder ich denke, ich würde dir gerne jetzt hier zustimmen oder, dass man, wenn man wirklich auch abwägt, dann finde ich, darf man das auch immer dazu sagen, aber in einer Rede, wo du jetzt wirklich gerade was präsentieren willst, wo du eine klare Haltung übermitteln willst, da achte einfach drauf, dass da weniger relativierende Füllwörter auftauchen.
Ja, unbedingt. Ich glaube, das hilft sofort, um Klarheit reinzubringen. Und ich finde auch den Punkt, den du vorher gesagt hast, mit dem Doppelpunkt, das ist eine totale Hilfe, um Kommata zu vermeiden oder um einen Satz nochmal zu trennen. Also sich diese Frage zu stellen, kann ich statt einer Das-Konstruktion einen Doppelpunkt setzen? Das wird sofort die Sätze viel, viel kürzer, viel, viel klarer machen. Hast du so im Nebensatz gedroppt? Den fand ich, würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass das ein echt gutes Mittel ist.
Ja, manchmal kommen einem doch irgendwie schlaue Ideen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich hier eine Liste liegen habe für Klarheit und jetzt sage, jetzt kommen wir ins Arbeiten, machen wir mal kurz die Liste durch. Aber im Coaching stellt man es halt immer wieder fest, mit was für Dingen arbeitet man denn? Es gibt so tolle Stilelemente, die man nutzen kann. Und der Doppelpunkt ist eins, was in der gesprochenen Rede ganz oft vorkommt. Was gibt's noch, Miriam? Es gibt doch diesen Verständlichkeitsindex. Was hast du da vielleicht nochmal mitzubringen aus dem? Gibt's da noch ein paar Sachen, die da schlummern, wo wir sagen können, hier wird's klarer oder verständlicher?
Genau, vielleicht für euch jetzt auch als eine Information oder auch ein Tool, was ihr nutzen könnt. Das würden wir euch nämlich gerne auch verlinken. Das habe ich selber auch schon genutzt und finde es super hilfreich. Das ist der Hohenheimer Verständlichkeitsindex von der Universität Hohenheim. Die haben den entwickelt. Das ist diese Klartext-Initiative, nennt sich das, aus der das entstanden ist. Und da gibt es eben diese sogenannten Klartextregeln und es gibt sogar auch auf der Seite eine Klartext-Checkliste, wo man wirklich mal durchgehen kann und dann auch seinen Text anhand dieser Checkliste überprüfen kann. Das finde ich super gut und ganz viele Punkte, die wir jetzt heute gesagt haben, schon in der Folge, die sind natürlich auch zu finden in diesen Regeln, weil das natürlich universelle Regeln sind, die wir immer wieder sehen, wenn wir uns mit Sprache und Kommunikation auseinandersetzen. Da geht es auch wirklich sogar ganz konkret bei dem Index um, also wir haben gerade schon Satzlänge angesprochen, aber auch zum Beispiel um Wortlänge. Also wie viele Worte sind da drin, die extrem lang sind. Natürlich können wir einen Satz auch viel besser erfassen, wenn die Worte nicht so lang sind. Und wenn Worte sehr, sehr lang sind, dann kann man ja auch schnell Richtung Fremdworte nochmal denken. Also es ist ja auch so, manche Worte, die erfassen wir trotzdem super schnell, weil sie sehr einfach sind. Natürlich gibt es aber dann auch Fremdworte und wenn wir jetzt, das kennen wir alle, wenn so ein Text mit über die Maßen vielen Fremdworten gespickt ist, dann fällt es uns auch viel schwerer, den schnell zu erfassen.
Oh, vor allem Fremdsprachen, hast du gesagt, aber ich finde auch generell Fachtermini machen ja ganz oft, ja, sind da nochmal zum Thema Klarheit. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen Grundwissen beim Gegenüber voraussetzen und sich und in Fachtermini reden und dann, wo ich immer sage, stopp. Was glaubst du, wie viele Menschen, die im Publikum sitzen, mit diesem Begriff vertraut sind? Das stelle ich immer wieder fest, dass die Erwartungshaltung, und ich glaube, es ist so eine deutsche Eigenschaft, wir wollen als schlau dort vorne wirken oder wollen uns besonders eloquent oder intelligent darstellen. Und auf einmal sind Fachworte da drin, einfach um diesen Status der Kompetenz zu unterstreichen. Aber wenn beim Gegenüber das vielleicht nicht ankommt, weil ein Wort nicht stimmt oder weil jemand ein Wort nicht versteht oder weil ein Grundwissen vorausgesetzt wird, was einfach nicht da ist, dann fühlen sich Menschen in einem Vortrag oft ja wie früher in der Schule, wo es mit der entweder Matheformel oder wo es mit einer Vokabel zu schnell ging. Und wenn man einmal aussteigt gedanklich als Publikum, dann steigt man auch oft nicht wieder ein. So, dann fühlt man sich da ein bisschen vom Redner hängen gelassen. Also meine ganz klare Empfehlung für mehr Klarheit, jedes Wort, was nicht klar ist, ob es jemand anderem klar ist, wird bitte erklärt und zwar in aller Kürze. Also auch sich über solche Dinge Gedanken zu machen, finde ich, gehört dazu.
Warum hast du das Gefühl, weil ich beobachte das auch ganz viel, warum hast du das Gefühl, dass Menschen sich das nicht trauen, Dinge einfach zu formulieren?
Weil sie denken, es setzt sie in der Kompetenz herab. Also wenn ich das jetzt erkläre, wirkt es so, als würde ich ja das jetzt schwierig finden. Und das sollte ja, ich glaube, es ist immer wieder ein Unterbeweisstellen der eigenen Kompetenz. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube, wir kommen an, ich muss ja weglassen.
Wir kommen, stimmt, ja.
Deutschland ist eine Wissensgesellschaft und wir kommen auch aus der Zeit, wo Wissen Macht war. Und wer mehr wusste, war Professor, war Lehrer, war sonst irgendwas. die Zeiten haben sich ja auch nochmal total geändert. Ja, es ging dann ja los mit den ganzen, du kannst online alles nachgucken. Und da haben sich die Regler total verschoben. Aber wir sind immer noch da drin, dass wir meinen, wir müssten als Wissensvermittler, wenn wir das Wort haben, irgendwie schlauer sein als der Rest der Truppe. Dabei geht's oft im Speaking gar nicht darum, dass du schlauer bist. Es geht darum, dass du verständlich bist. Niemand sitzt gerne in einem Vortrag oder in einer Klasse oder in einem Hörsaal, wenn er das Gefühl hat, er kapiert gerade nichts. Und deswegen, wir haben immer eigentlich die Menschen doch bewundert, auch selbst in der Politik, die irgendwie auf den Punkt kommen, die wir verstehen, wo wir eine Emotion raushören. Deswegen, es geht nicht so sehr darum, wie schlau wir da oben klingen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sei dir sicher, dass alle mit im Boot sind. Was glaubst du, ist die Erklärung für das Ganze?
Ich glaube auch, dass es die Angst ist, die Angst, dass wir dann nicht so kompetent wirken. Und gleichzeitig finde ich das so interessant, weil für mich die überzeugendsten Menschen auf einer Bühne sind die, die gerade es schaffen, komplizierte, komplexe Inhalte einfach klar auf den Punkt zu formulieren, die tolle Bilder verwenden und die mir die Chance geben, das auch zu verstehen. Mhm. Und ich finde, da ist auch noch so ein weiterer Aspekt für mich in Klarheit mit drin. Klarheit ist auch immer wertschätzend meinem Publikum gegenüber, weil es mir wichtig ist, dass andere es möglichst leicht haben, mich zu verstehen.
Ja.
Dafür muss ich mir halt am Ende ein paar Gedanken mehr machen, ja. Ich hab's immer lieber, dass ich mir die Gedanken mache und nicht meinem Publikum. Wie siehst du das?
Das ist so toll, wie du das gerade gesagt hast. Und ich würde auch behaupten, dass die Leute, die das können, es ganz oft auch, ja, einfach tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen auf der Karriereleiter, aber dass sie es wirklich mehr in die Sichtbarkeit schaffen. Ich gebe dir zwei Beispiele. Einmal Eckhard von Hirschhausen. Mir geht es jetzt nicht darum, ob man den mag oder nicht. Ich weiß, daran scheiden sich die Geister. Aber das ist ein Typ, der wirklich für eine ganze Familie Medizin und unseren Körper erklärbar macht. Der wirklich komplexes medizinisches Wissen runterbricht. Oder, wir hatten das, glaube ich, schon mal irgendwann in der Podcast-Folge, weiß ich nicht so genau, Galileo, hier der Ranga Yogeshwar damals, der wirklich versucht hat, komplexe Dinge mit einfachen Worten zu beschreiben. Übrigens noch ein Ding für Klarheit. Bilder verwenden. Sprachliche Bilder. Vergleiche. Das, was wir bei Eddie Stoiber auch hatten. Ne? Was sparen wir denn, wenn es 20 Minuten sind? Die Zeit, von was ist das denn? Du könntest in der Zeit dieses oder jenes machen. Dann noch ein anderes Beispiel. Dr. Ingo Frohböse. Cooler Typ.
Ah, kenne ich gar nicht.
Professor an der Sporthochschule. Und einer der besten Profs, der hat wirklich die trockensten Themen so toll aufbereitet. Und dann ist ist einer der Experten, immer wenn es irgendwas ums Thema Sport geht, dann ist der zum Beispiel im ARD oder ZDF, nee, ich glaube ARD Morgenmagazin oder sowas zu sehen. Weil der es schafft, Dinge auf simpelste Art und Weise runterzubrechen. Wie wir Sport machen sollten, ob Cardio besser ist oder ob dieses oder jenes besser ist oder, ne, also dann hat er eine Grafik dabei, die total simpel ist. Dann hat er Worte und Erklärungen, die total vereinfachen. Aber nur so haben wir eine Chance, dass es möglichst viele Menschen verstehen. Und dann können wir immer noch das Angebot vertiefen und sagen, wenn du mehr dazu wissen willst, ne, dann sprich mich halt an oder was auch immer. Aber erstmal allen die Chance geben, mitzuhören. Ich finde Speaking und generell öffentlich reden hat immer auch einen kleinen Auftrag, dass wir niemanden zurücklassen. Dass wir versuchen, alle mit reinzunehmen. Das hast du ja gerade auch so schön gesagt. Und warum sollten wir überhaupt klarer kommunizieren? Ich glaube, es gibt weniger Missverständnisse. Wir haben eine Chance, Dialog zu schaffen, uns besser zu verstehen. Man könnte ja sagen, ja, warum soll ich denn jetzt klartexten? Naja, weil wir damit, glaube ich, mehr umgesetzt bekommen und auch ein besseres Miteinander schaffen. Ich glaube, was nochmal eine ganz eigene Folge werden könnte, das fällt mir nämlich gerade dazu auf, ist, wie können wir klar kommunizieren, ohne dass es persönlich wird. Weil ich glaube, das ist auch manchmal das, wofür Leute zurückschrecken, die sagen, wenn ich so einen klaren Satz rede, was du gerade meintest eben, nur einen Hauptsatz, wie direkt komme ich dann bitte rüber und trete ich damit Leuten auf die Füße?
Ja.
Und das darf man nicht verwechseln. Das macht man nicht unbedingt.
Und gleichzeitig ist es ja auch so schön manchmal, diese Direktheit kann ja auch so erfrischend sein. Ich habe jetzt gerade, da sind wir nochmal kurz im Olympia-Kontext, wo wir ja in der letzten Folge sehr intensiv dran vorbeigekommen sind, Ich habe gerade ein Interview gesehen, das ist sogar schon ein bisschen älter gewesen. Das wurde mir eingespielt von der Emma Eichert. Ich finde, die hat diese Direktheit total, die Skifahrerin. Und die wurde gefragt, ja, warum ist es denn heute nicht so gut gelaufen? Das war in irgendeinem Weltcuprennen. Und dann hat sie so gesagt, ja, weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich es ja anders gemacht.
Ich lieb's. Ich lieb's.
Und das mochte ich so gerne. Also nicht zu denken, ich muss Angst haben vor dieser Direktheit, vor dieser Klarheit, sondern einfach auch mal sowas zu setzen. Ich glaube, es passt auch zu ihr. Es ist ihr Humor vielleicht auch ein Stück weit. Und gleichzeitig glaube ich, dass das so viele Menschen feiern und erfrischend finden und schön. Also traut euch mehr Direktheit, wäre mein Fazit aus der heutigen Folge.
Mega cool. Und ich denke, was ich daran gerade auch schön finde, ich muss gerade bei diesem Zitat oder Sportinterviews auch an Thomas Müller denken vom FC Bayern.
Ja.
So viele Menschen möchten durch Worthülsen Dinge verschleiern, abmildern, verändern, weil wir im Kern oft Angst haben, wenn wir klar sind, dass wir uns sehr direkt zeigen. Und Thomas Müller, der sagt, was er denkt und dafür wird er sehr geliebt. Und der sagt nicht nur gerade Sätze und der sagt sicherlich auch mal was Lustiges. Und auch wenn er nicht weiter weiß, genau wie gerade das Zitat, was du gebracht hast. Und dafür stehe ich auch. Mehr Echtheit, weniger um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, was ist, sagen, was du denkst. Und deswegen, ja, sage ich Miriam herzlichen Dank. Das war sehr, sehr schön, was du da spontan mit eingebracht hast zu diesem Thema. Und ich würde sagen, machen wir es damit rund, oder? Was wäre denn jetzt so ein klarer Satz zum Ende? Ich habe keine blasse Ahnung.
Ja. Klarheit rocks.
Klarheit rocks.
Ist auch schon wieder ein Anglizismus. Ganz schlecht zum
was
Abschluss.
Was ist rocks?
Also, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ihr seht, auch wir sind immer wieder in dem Ringen um die Klarheit, auch für euch hier im Podcast. Deshalb lohnt es sich, da dran zu bleiben. Ich finde es großartig, wenn wir nochmal eine Folge machen dazu, zu diesem ganz speziellen Thema, wie kann ich mehr Direktheit reinbringen, mehr Klarheit, wenn ich mich das vielleicht noch nicht so traue. Da gehen wir gerne nochmal rein und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Klarheit for President, bis nächste Woche, liebe Miriam. Ciao, ciao.
Das war Inside Speaking.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne den Podcast und teile ihn mit Menschen, von denen du meinst, dass sie auch mehr gehört werden sollten.
In diesem Sinne, schnapp dir die Bühne und bis zum nächsten Mal.